Als letzten Speaker in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, dass vom Patienten immer mehr gefordert wird, je mehr angeschaut wird, desto besser, kann er nicht schaden. Ein vielleicht überraschender Titel von Professor Endler, rationelle Laberdiagnostik, warum weniger oft mehr ist. Und wir freuen uns auf deinen Vortrag.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich spreche ein bisschen gegen mein Geschäft. Ich lebe natürlich davon, dass Sie möglichst viele Analysen zu mir schicken, als niedergelassener Labormediziner. Keine Sorge, es geht alles in die beiden genetischen Startups hier, die mittlerweile viel teurer und größer geworden sind. Man muss aber auch noch eines sagen, Labormediziner, ich bin Labormediziner, männlicher Labormediziner, aber das ist leider genetisch, da kann ich nichts dafür. Da habe ich das falsche Chromosom gezogen bei der Lotterie. Wir haben eine etwas eingeschränkte Sicht. Unsere Patienten haben nur 16 mm Durchmesser und wir glauben daran, dass man alle Krankheiten im Blut diagnostizieren kann. Natürlich, je mehr Analysen, desto besser, auch für uns. Und damit gibt es aber auch keine gesunden mehr, sondern nur mehr schlecht untersuchte Patienten. Das ist das Problem. Und wir sind auch eher problemorientiert als lösungsorientiert. Die Kardiologen wollen ja dann auch irgendwann einmal eine Lösung zur Diagnose. Uns reicht eine schöne Diagnose. Und kurz zur Blutabnahme, das ist etwas, sage ich jedes Mal, einfach deswegen, bitte nur in beschriftete Röhrchen abnehmen, weil in beschriftete Röhrchen schauen alle gleich aus. Was heißt das? Zumindest der Vornamen, der Nachnamen und das Geburtsdatum oder ein Etikett, das ist viel besser. Und bitte auch keine Medikamente vor der Einnahme und auch keine Nahrungsergänzungsmittel, das muss man mittlerweile sagen, weil gerade Biotin kann uns wunderbare Testergebnisse machen, die dann leider nichts mit der Realität zu tun haben. Das stört uns quasi alle Hormonbestimmungen, alle Tumormarker, alle HIV-Tests, was immer Sie wollen. Und auch noch bitte eine Einschränkung, ein Referenzbereich heißt, wie bestimme ich sowas? Ich nehme sozusagen 120 Gesunde, manchmal differenziert nach Geschlecht, Ethnie, und die mittleren 95% sind mein Referenzbereich. Das heißt, 5% meiner Gesunden sind außerhalb des Referenzbereichs. Was heißt das? Wir machen leider nicht nur einen Test, sondern viele. Ein Blutbild hat allein 20 Zeilen, also 20 Tests. Das heißt, bei 20 Tests habe ich schon mal 70% Chance, dass irgendwo ein Wert außerhalb des Referenzbereichs ist. Und ab 50 Tests hat quasi jeder einen Wert, einen pathologischen Wert. Das heißt, es gibt für uns keine Gesunden mehr. Das heißt, es kann auch bei Gesunden ein Wert außerhalb des Referenzbereichs auftreten und bitte das immer zu machen. Und das führt uns zum nächsten Problem. Wann mache ich überhaupt Labortests? Und Labortests sind so verführerisch, weil da kann ich überall alles ankreuzen und das geht einfach und wenn man ein bisschen mehr macht, macht man ein bisschen mehr und gilt als besonders sorgfältiger Arzt. Auch ich habe im AKH gelernt und dort war sozusagen, je mehr man anfordert, desto sorgfältiger man ist, da wird man bestenfalls gelobt, aber nie betoniert, das ist immer nur, wenn man zu wenig macht. Wenn Sie eine gezielte Bestätigung oder Ausschluss einer Erkrankung haben, ist das ganz klar. Oder wenn Sie einen Verdacht haben auf ein Symptom oder eine Erkrankung, werden Sie einen Bestätigungstest machen. Ungezieltes Screening ist sozusagen, wann ist das sinnvoll, wenn ich eine häufige Erkrankung habe und eine Vorsorge, eine Therapie mache und wenig falsch positive Fälle. Ungezieltes Screening führt dann zu sehr interessanten Fällen. Und die klassischen Screening-Tests kann man nicht oft genug sagen. Natürlich die üblichen Verdächtigen LDL und Nüchternglucose ist in jeder gesunden Untersuchung. Die gute Nachricht ist, dass Frauen eher zur gesunden Untersuchung gehen als Männer. Die schlechte Nachricht ist, dass weniger was passiert. Wir haben das einmal angeschaut, da gibt es einen Gender Gap. Ich meine, es ist schon katastrophal, wie selten auf erhöhte Cholesterinspiegel reagiert wird, weil ich glaube, ein Viertel der Patienten kriegt dann einen Cholesterinsenker und drei Viertel kommen nach einem Jahr mit demselben Cholesterinwert wieder zu uns, das haben wir mal angeschaut. Aber bei Frauen ist das noch geringer, sozusagen, dass man auf das Cholesterin reagiert. Lipoprotein klein a wird bei uns, ich habe das mal nachgemessen, 6% der Patienten kriegen überhaupt einmal im Leben eine Lipoprotein klein a Bestimmung. Da reicht eine einmalige Bestimmung, kostet auch nicht viel, zahlt die Krankenkasse. Und wäre da auch sinnvoll. Und man muss natürlich dann auch auf Risikofaktoren reagieren. Und wir haben gehört, je früher, desto besser, weil je früher ich meine atherosklerotische Erkrankung sozusagen eindämme, das ist ja ein chronischer Prozess, desto besser. Und da sollte man eben sich nicht auf, gerade bei den Frauen auf das Cholesterin, auf den Östrogenschutz verlassen. Natürlich bitte auch nicht vergessen, Kreatinin, GFR, die Niere ist sozusagen auch ein Organ, das als erstes von Gefäßerkrankungen sozusagen geschädigt wird. Und bitte denken Sie auch an die Album in Kreatinin Ratio, wird fast nicht angefordert, ist ein fantastischer Marker sozusagen für frühe Gefäßschädigungen. Diese Mikroalbuminurie geht aus dem Spontanhahn. Und was ich auch noch betonen möchte, ist auch gerade bei Frauen, Sie wissen, ungefähr ein Drittel der Männer und Frauen haben eine Fettleber, und man kann, es gibt ganz einfache Risikoscores, die jetzt immer moderner werden. Dieser FIB-4-Score ist eigentlich ein Marker für Leberfibrose. Je höher der ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leber schon ein bisschen geschädigt ist. Ist ein ganz banaler Score, berechnet aus Standardwerten. Aber was interessant ist, auch das ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, je höher dieser Marker für eine Fettleber ist und eine Leberfibrose, desto höher ist auch das Risiko, an einem Herz-Kreislauf, einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu versterben. Auch der wird eigentlich extrem selten gemacht, obwohl er eigentlich im Screening meistens dabei ist. Bei jüngeren Frauen, bitte denken Sie dran, 20% der Frauen haben einen Eisenmangel, den kann man auch behandeln. Also das ist jetzt nicht nur Gott gewollt. Und DSH-Screening ist, sagen wir, ein bisschen kontroversiell diskutiert. Die Leitlinien der Schilddrüsenexperten, also gerade der Deutschen, sagen eher nein. Umgekehrt, 5% der Bevölkerung, das sind 80% Frauen dabei, kriegen eine Substitution von Schilddrüsenhormonen. Und gerade Frauen haben deutlich häufiger sozusagen Schilddrüsenunterfunktionen. Ob das jetzt im Screening einen Sinn macht oder nicht, möchte ich mal dahinstellen. Ich persönlich wäre dafür, die Leute bei der Hypothyreose rechtzeitig zu behandeln und nicht einmal zu warten, bis sie 20 Kilo zunehmen. Und bei Frauen, also gerade bei jüngeren Frauen, ist auch die Empfehlung, ein Chlamydien-Screening aus dem Harn zu machen. Warum? Die Chlamydieninfektionen sind die häufigste oder zweithäufigste, bitte da nageln Sie mich nicht fest, sexuell übertragbare Krankheit, aber ist es auch die häufigste Ursache sozusagen für irgendwelche, die häufigste infektiöse Ursache für Infertilität auch und Chronic Pelvic Disease. Natürlich kann man ein Chlamydien-Screening auch bei Männern machen, das ist kein Thema. Für die Schwangerschaft haben wir gelernt, Prepare for Pregnancy, auch das ist ein Thema. Natürlich, was sollte man immer bedenken, Hypothyreosen sind natürlich auch ein Marker für die Infertilität. Das kann auch jeder Hausarzt machen, dass man Ferritin und die Folsäure bestimmt, glaube ich, ist auch Standard. Und bitte denken Sie auch an die Infektionen, die sozusagen im Rahmen einer Schwangerschaft dann zu Komplikationen führen. Und gerade CMV wird eigentlich sehr selten getestet. CMV-Infektionen bei IgG-negativen Patienten kann man ganz einfach mit Hygienemaßnahmen vermeiden. Und das ist meines Wissens im Augenblick die häufigste Ursache. Auch da bitte nagel mich nicht fest, das weißt du besser als ich. Für sozusagen Embryopathien, die häufigste infektiöse Ursache für Embryopathien sind mittlerweile CMV-Infektionen. Röteln sind selten geworden. Und bitte bestimmen Sie auch die Parvoviren vor der Schwangerschaft, wenn geht. Das ist immer ein Riesendrama. Meistens gibt es dann eine Parvovirus-Infektion und die Patientinnen sind entsprechend aufgeregt. Und bitte, es gibt auch Dinge, wenn Sie zu viel machen, dann handeln Sie sich eigentlich Ärger ein. Und bitte Vorsicht, Autoantikörper sind immer verführerisch, also von Rheumafaktor bis Schilddrüsenantikörpern, die bringen im Screening überhaupt nichts. 30% der Frauen über 40 haben Schilddrüsenantikörper, aber das heißt nicht, dass sie eine Hypothyreose haben. Das heißt, ein Screening auf Autoantikörper bringt in Wirklichkeit gar nichts und das sollte man vermeiden. Und natürlich, 10% der Bevölkerung haben irgendeinen Rheumafaktor oder positive antinukleare Antikörper, das heißt nicht, dass sie eine Autoimmunerkrankung haben. Gerade die Wahlärzte und den Rheumatologen lieben diese Antikörper, weil das ist mehr oder weniger die Hälfte ihrer Patienten. Die kommen mit nichts anderem als einem positiven Rheumafaktor zu Ihnen zur Abklärung. Bitte auch Hände weg von der Infektionsserologie. 30% der Bevölkerung hat Chlamydien-Antikörper, das heißt aber nicht, dass sie eine Chlamydien-Infektion aktiv haben, die therapiert werden muss. Wenn Sie auf Chlamydien screenen wollen, bitte screenen Sie. Es reicht auch der Spontanhand, Sie brauchen screenen Sie mit PCR. Es reicht grundsätzlich der Spontanhand zum Screening. Ein Abstrich ist nicht unbedingt notwendig. Und auch Borrelien, wir machen pro Jahr 120.000 Borrelien-Antikörperbestimmungen. Bei geschätzt 10.000 Zeckenbissen in Wien. Circa bei den Älteren oder gerade im Waldviertel hat fast jeder Borrelien-Antikörper. Ein Borrelien-Antikörper hat auch keine therapeutische Konsequenz ohne entsprechende Klinik. Das heißt, bitte ohne Klinik nicht. Auch Allergien bringen nichts im Screening, weil schlimmstenfalls finden Sie ein IgE gegen Biene oder Wespe, das ist bei 3% der Bevölkerung. Ja, das ist schön, aber das heißt noch lange nicht, dass der auch eine Allergie hat oder wirklich anaphylaktisch reagiert auf Biene oder Wespe. Das heißt, Allergietests bitte nur bei eindeutiger Symptomatik und auch dann nur gezielt. Und wenn Sie einen Raucher sozusagen ärgern wollen, bestimmen Sie das CEA, weil das ist bei vielen Rauchern leicht erhöht und hat meistens keine Konsequenz, außer dass der bei Dr. Google nachschaut und feststellt, CEA ist auch bei Bronchuskarzinom erhöht. Bringt auch im Screening gar nichts. Ja. Was möchte ich Ihnen sozusagen mitgeben, auch bei Frauen? Es gibt zusätzliche Marker, die gar nicht schlecht sind. Ein Chlamydien-Screening bei jungen Frauen bringt wahrscheinlich sehr viel. Es gibt einfache Marker wie die Albumin-Kreatinin-Ratio, FIB4-Score, die bei Frauen natürlich auch dann auch Konsequenzen haben müssten. Und es wäre schon toll, wenn man auch bei Frauen sich nicht aufs Östrogen ausredet, sondern auf Hypercholesterinämin entsprechend therapeutisch reagiert mit Statinen und das Lipoprotein klein A mitbestimmen. Zu viel bringt auch nichts und gerade ungezieltes Screening führt eher zu falsch positiven Ergebnissen und führt zur Verwirrung. Mein Lieblingsthema ist Vitamin B12-Spiegel, extrem beliebt und wenn Sie bei Dr. Google eingeben, erhöhtes Vitamin B12 steht als erstes Leukämie. Pro Woche rufen ca. 8 Leute an, die relativ hysterisch sind wegen ihrer Leukämie. Auf die Frage dann, wie viel Energy-Drinks die pro Tag trinken, dann ist das relativ klar. Meistens, es ist keine Leukämie, sondern vielleicht doch eine Red Bull-Überdosierung. Und natürlich können Sie immer individuell Screening erweitern, aber es ist gut, mit einem schmalen Basispanel sozusagen zu beginnen und das dann weiter zu erweitern, auch wenn es schlecht für unser Geschäft als Labormediziner ist. Und bitte immer denken, je mehr Tests Sie machen, desto größer ist das Risiko irreführender Befunde. Was ist da so besonders problematisch? Schilddrüsenantikörper führen meistens zu einer intensiven Nutzung diverser Suchmaschinen. 10% der Patienten, die zu uns kommen, haben eine erhöhte Lipase, Amylase, aber keine gastrointestinalen Beschwerden. Das heißt, die haben sicher keine Pankreatitis. Borrelien-Antikörper, ich habe immer den Eindruck, die werden eigentlich von der Antibiotikaindustrie gesponsert, führen oft zu unnötigen Therapien, Chlamydien-Serologie ebenfalls und Rheumafaktor ohne eindeutige Klinik oder antinukleare Antikörper ebenfalls. Und einer meiner Favoriten ist Dedimer. Natürlich zum Ausschluss einer Thrombose fantastisch bei entsprechender Klinik. Beim ungezielten Screening führt das eigentlich nur zu einer Umsatzsteigerung der Radiologen. Warum? 30% ihrer Patienten, die zu Ihnen kommen, haben ein erhöhtes Dedimer. Aus anderen Gründen aber sicher keine Thrombose. Damit darf ich mich bedanken, auch angesichts der etwas fortgeschrittenen Zeit. Und freue mich auf Fragen und wünsche noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, wir haben zwei Fragen.
Ja. Danke, Herr Professor, für Ihre Frage. Aber unter mich fragen, gibt es Kontraindikationen für Blutabnehmen?
Kontraindikationen für Blutabnehmen? Entschuldigung. Also, da fragen Sie den Falschen als Labormediziner, ist das das Einzige, was wir können? nicht wirklich, außer Nadelphobien oder wenn der Patient nicht möchte. Zu oft ist ein Thema, das ist ein Riesenthema in den Krankenhäusern, weil man damit Anämien produziert, gerade auf der Onkologie. Aber es gibt natürlich, wenn es keine Konsequenz hat, brauchen Sie kein Labor. Ja?
PCR-Test, Chlamydien, zahlt das eigentlich die Kasse aus dem Haaren?
Ja.
Und es gibt ja auch HPV, kann man ja auch aus dem Spontanhaarn machen. Ist das möglich, dass man
aus dem Spontanhaarn machen kann man es, es bringt nicht viel. Idealerweise macht man HPV aus den Abstrichen, weil das ja eine lokale Infektion ist. Mhm. Das heißt, idealerweise, und da, wo es eigentlich wirklich gut funktioniert, ist eigentlich nur der Zervixabstrich.
Also Sie würden das noch nicht, weil das wurde
Nein, würde ich nicht.
Vor kurzem bei einer Fortbildung einmal gesagt, dass das die Zukunft ist, kann jeder einen Hahn, spontan Hahn abgeben und einen APV-Status erstellen lassen. Das würde für die Allgemeinmediziner sehr interessant sein.
Wäre für die Allgemeinmediziner sicher interessant, wobei es da auch ganz gute Ergebnisse mit Selbsttests gibt, dass die Frauen selbst abstreichen. Das ist, glaube ich, relativ vergleichbar mit dem, was der Gynäkologe sozusagen macht, unter Anleitung natürlich oder fast so gut, aus dem Hahn meines Wissens noch nicht, auch weil wir da nicht zu sensitiv sein wollen bei der PCR oder auch nicht zu wenig sensitiv. Ist ja ein Riesenproblem, sie erwischen auch außerhalb der Cervix fast keine HPV-Viren. Auch typische Läsionen, wo man sagt, da muss was sein, sind meistens negativ.
Ja. Diese FIB4-Test, das Sie gesagt haben, dass man machen oder empfehlen Sie, müssen wir ankreuzen?
Ja, das ist einfach ein Rechenwert. Ja,
weil ich habe schon gesehen, dass das Rechenwert
kann man anfangen, ist. Ja.
Da kann man extra schreiben,
dass und dann kommt der FIB4.
Okay.
Wir wollen Sie sozusagen nicht unnötig verwirren, indem wir das bei jedem draufschreiben, sonst kommt die nächste Frage, was mache ich jetzt? Ja,
okay, danke.
Ich habe einen kurzen Kommentar zum TSH, wo ich total bei dir bin. Ich glaube, jeder, der viel TSH abnimmt, was wir in der Kinderwunschbehandlung sowieso machen, hat auch schon einzelne kalte Knoten und Schilddrüsenkarzinome auch bei jungen Frauen durch den TSH-Wert auch identifiziert. Und dass eine wirklich overte Hypothyreose therapiert gehört, ist auch klar, aber was man aufpassen muss, was sich in den letzten Jahren getan hat, ist, dass diese unter Anführungszeichen subklinischen Hypothyreosen, egal ob das TSH jetzt 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, vielleicht sogar 4 ist, solange die Schilddrüse euthyreot ist, auch beim Kinderwunsch, ist es völlig sinnlos, dieser Patientin zusätzlich eine Substitution zu geben. Wir haben letzte Woche unsere Jahrestagung für Reproduktionsmedizin gehabt, wo Professor Ludwig aus Hamburg auch da war, der auch Daten gezeigt hat, dass die zu aggressive Substitution von Schilddrüsenhormonen, dass es da Daten gibt, dass das die Mortalität sogar steigert. Das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Wie gesagt, die wirklich manifeste Hypothyreose auf jeden Fall, die manifeste Hyperthyreose auf jeden Fall, aber ich glaube, viele von uns interpretieren dann teilweise Dinge in den TSH-Wert hinein, die eine Behandlung eher nicht rechtfertigen.
Da gebe ich dir natürlich recht, aber das wird ja automatisch auch im Labor gemacht. Wenn das TSH pathologisch ist, kommt immer das FT3, FT4 dazu. Und damit kann ich ja immer unterscheiden, ist es eine latente Hypothyreose oder Hyperthyreose oder eine manifeste, wo ich etwas tun muss. Und diese Stufendiagnostik hat sich durchaus bewährt, weil gerade das FT3 vor allem schwankt relativ stark. Das heißt, wenn der Patient akut krank ist, hat er oft niedriges FT3, aber keine Hypothyreose.
Gut, meine Damen und Herren, ich glaube, wir verlagern die restliche Diskussion nach draußen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, herzlichen Dank für das Ausharren. Danke für alle Speaker, es war ein wirklich spannender Abend und wir freuen uns auf Diskussionen in kleinen Gruppen im Anschluss.
Danke.